Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und in Hamburg sitzt der Timo. Schönen guten Abend nach Hamburg.
Guten Abend.
Na, der Herr, wie ist das Wertebefinden heute so?
Och ja.
Wow.
Wir können nicht klagen.
Du bist fast so enthusiastisch wie letztes Mal. Das ist ja schon, ja, was soll man da sagen? Vielleicht mal einen Arzt mal anrufen, ne? Damit es dir nachhaltig gut geht. Nicht, dass du ne? so ins Sommerloch fällst irgendwie.
Ja, das Sommerloch, das macht mich einfach krank.
Ja, was soll ich schreiben? Was soll ich schreiben? Sagt er schon, ne, das ist sich jeden Abend.
Ne, eigentlich, wir haben so viele Themen immer noch im Speicher.
Ja, eigentlich geht's
doch. Uns wird nicht langweilig.
Ja, das ist doch, da kann man also eigentlich gar nicht meckern. Und das Wetter ist auch gut, ne?
Wetter, stimmt, Wetter. Wetter ist kacke, wie immer.
Was echt jetzt?
Also bei uns in Hamburg.
Schön. Bei uns war schön.
Ja, ihr seid ja auch weit weg und weit Richtung Äquator.
Ja, das stimmt. Wir sind ja schon fast äquatorial unterwegs hier. München ist ja, ne, ja. Gerade jetzt im Zuge mit dieser globalen Wetterveränderung und so weiter, verschiebt sich ja das Klima in München Richtung Äquator. Wissen ja viele nicht. Aber wenn ihr da Näheres wissen wollt, einfach mal eine Mail schreiben, ne? An info@eformel.de oder so. Keine Ahnung. Ich habe gar keine eformel.de-Adresse. Ja, aber das ist vielleicht auch gut so. Gut.
Immer noch nicht? Stimmt.
Nö. Ja, wer sollte mir schreiben? Vielleicht die von dieser Sim-Racing-Liga, die Kommentatoren suchen.
Oh ja, da.
Ja. Ja. Die können sagen, guck mal hier, geiler Typ, boah, den nehmen wir. Und dann kann ich da rennen, ne? Weil der Olli Sittler hat ja schon den Job mit den echten Rennen, dann muss ich halt quasi künstliche Rennen kommentieren.
Ja, schön Salto's kommentieren, das macht doch bestimmt auch Spaß.
Ja, auf jeden Fall, da passieren Dinge, die halt im echten Leben nicht so gern gesehen werden. Da kann ich mir vorstellen, dass in so einer Sim-Racing-Liga öfter mal durchaus Spektakuläres passiert auf der Strecke.
Ja.
Na gut, genug deiner Retai. Lass uns mal gucken.
Ja? Da fällt mir gerade, wo wir gerade hier beim E-Racing sind, können wir gerade noch ein kurzes Prequel zu den eigentlichen Themen machen, denn die Formel 1 hat heute beschlossen, eine E-Racing-Weltmeisterschaft einzuführen.
Ah ja, das habe ich auch gesehen.
Und der geneigte Formel-E-Fan denkt sich da natürlich, ja, Mensch, das ist aber eine tolle Idee, auf die ihr da gekommen seid.
Ja, und ganz neu auch. Naja, das immerhin.
Gab es noch nie.
Ja, immerhin haben sie eine bessere Simulator-Software dahinter als die Formel-E-Simulatoren, würde ich sagen. Das ist
schwer.
Das ist jetzt nicht so schwer, genau. Also die haben dann, was ist jetzt dahinter, die, was ist das, wie heißt der Schuppen, der dieses Formel-1-Rennspiel-Simulation macht? Codemasters, genau. Zum Launch von F1 2017, glaube ich, geht das dann los mit dieser kleinen Rennweltmeisterschaft, Sim-Rennweltmeisterschaft.
Oh,
ja, ich finde es schon cool. Ich habe das gelesen.
Spiel, was man wirklich auf Konsole auch zocken kann.
Ja. Ich habe das gelesen, habe zu meiner Frau gesagt, ich muss jetzt hier das Lenkrad auspacken, muss ein bisschen üben, denn aus dem Stand kann ich ja nicht vorne mitfahren.
Naja, aber dann schon.
Ja,
wenn
dann schon.
Wenn du ein bisschen geübt hast, so einen Sonntagnachmittag.
Wenn ich mal, die Stunde, die ich so pro Woche noch Luft habe, da kann ich ja dann mal Simracing üben und da kann ja nicht so schwer sein. Habe ich ja früher auch gemacht und bin da auch schon immer grandios nicht gut gewesen. Aber was sollte ich machen, ne? Ich bin in der Formel 1 Simracing Liga gefahren und für Toyota. Also was will man jetzt da reißen? War natürlich, naja.
Wow.
Ja. Aber auch nicht nichts, ne? Solange nicht Minardi fahren muss, ist eigentlich ganz
gut. Das ist schon, ja.
Ja. Guck an.
Das ist ja so viel der Präludiaren Narratei.
Genau, lass uns neue Worte schöpfen. Das ist immer gut. Es gibt nicht genug.
Ja, das ist einfach ludikrös.
Ja, einfach ludikrös. Sehr schön, sehr schön. Ich merke schon. Das sind Dinge, die hängen bleiben. So muss das sein. Dann lass uns doch mal zu handfesteren Dingen kommen. Wobei da ja auch viel Spekulation bei ist, glaube ich. Zumindest bei den Dingen, die wir uns jetzt hier vorgenommen haben zu besprechen.
Ja, so richtig handfest ist das alles auch nicht. Es geht um das neue Auto für Saison 5. Den SRT-05E. Steht für Spark Racing Technology, also der gleiche Konstrukteur, der ja auch das aktuelle Chassis gebaut hat, 05, weil fünftes Jahr der Formel E. Und E, ja, für Elektro halt. Und dieses Auto, da gab es ja im Februar war es, sind dann erste Bilder mal aufgetaucht von einem Konzept. Übrigens gab das hinter den Kulissen so richtig Stunk, wie wir dann im Nachhinein mitgekriegt haben, weil Spark die einfach mal so released hat, ohne irgendwie Abstimmung mit der Formel E. Und die sollten wohl auch nicht an die Öffentlichkeit, zumindest nicht an diesem Zeitpunkt. Und es gab richtig Ärger. Und Vermutlich einfach deswegen, weil das Ding einfach noch ein sehr früher Entwicklungsstand war und sich noch viel zum Original tun würde. Und so, das ist jetzt auch gerade der aktuelle Bericht auf der Seite bei uns oder generell in der Branche, dass sich Jean Todt unter anderem und auch Lucas Di Grassi mal wieder geäußert haben zu diesem Auto, denn die Entwicklung ging ja parallel immer noch weiter und das Auto soll sich angeblich von dem Konzept, was wir jetzt kennen, von den Bildern, doch nochmal erheblich unterscheiden. Und ja, das soll vor allem das Heck betreffen. Man will sich komplett von einem Heckflügel verabschieden, den es ja jetzt momentan noch gibt. Und ich kann mir das so ein bisschen vorstellen wie beim Robocar. Da gibt es ja hinten diese Gourney-Kante. Ob die jetzt wirklich zum Einsatz kommt, bezweifle ich. Oder warten wir es mal ab. Aber es wird eher so ein flacheres Heck geben. Keinen klassischen keinen Heckflügel, wie wir ihn aus dem Formelsport eigentlich kennen. Mhm. Naja, und sonst...
Ist nicht viel dagegen, ne?
Nö, es gibt ja andere Aerodynamiklösungen. Also generell ist die Formel E ja sowieso keine Aerodynamikmeisterschaft. Das betont der Herr Agag ja auch immer wieder, dass man einfach da keinen Wert drauf legt. Der Luftwiderstand soll möglichst gering sein, damit die Autos möglichst wenig Energie verbrauchen. Und es kommt einfach nicht auf Rundenzeiten und Abtrieb an, wie jetzt in der Formel 1 zum Beispiel, sondern um Rennaction. Und das hat die Grassi auch mal wieder gut auf den Punkt gebracht. Es ist eigentlich scheißegal, ob wir jetzt eine Sekunde schneller oder langsamer sind als bisher. Wenn dieses Auto halt für alle gleich ist und geiles Racing da auf der Strecke entsteht, dann ist das doch viel wichtiger. Mhm. Und da stimmen wir wahrscheinlich beide zu.
Ja, da rennt er bei mir offene Türen ein. Also diese ganze Fuchserei, die in der Formel 1 seit Jahrzehnten ja schon betrieben wird, wo es dann immer darum geht, ja, welches Teil darf man jetzt unter welchen Umständen wie stark belasten, darf sich das bewegen und biegen und der ganze Kram, wo einfach das, keine Ahnung, wie ein dickes Formel 1 Reglement mittlerweile ist. Kann mir vorstellen, dass da manche Bibel blass aussieht dagegen, aber das muss man jetzt nicht so krass überreglementiert in der Formel E auch haben. Also ich finde das ganz gut, dass man das, ja, platt gesagt, bisschen schlichter angeht und einfach auf die richtigen Dinge Wert legt, nämlich, dass sie alle von derselben Basis starten, dass es auch sehr einfach auf den Fahrer ankommt, auch auf die Fahrweise. Das finde ich, ist halt so, dass, was der Formel E so eine schöne strategische Tiefe gibt, da ist eben dieses effiziente Fahren, was ja auch nicht jeder von Natur aus einfach so kann. Und so ein paar Dinge darum herum, mit denen man dann die Rennen gewinnen kann. Da muss ich jetzt nicht irgendwie jedes Millisekündchen aus der Aerodynamik kitzeln. Außerdem werden die Autos einfach krass hässlich, wenn man sowas macht.
Ja, es ist auch irgendwie ein Beweis dafür und ein Selbstbewusstseinsbeweis, wenn es dieses Wort gibt, dass die Formel E jetzt halt irgendwie schon so ein Standing erreicht hat, dass man jetzt einfach es wagen kann, so ein komplett anderes, neues Konzept mal zu fahren. Mhm. Vor 5 Jahren, oder das ist ja schon 6, 7 Jahre her, als dieses Auto, das aktuelle, entwickelt wurde von Spark, da hat man natürlich gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir überhaupt irgendeine Akzeptanz finden und ans Laufen kommen und so weiter. Also, wie muss das Auto aussehen? Es muss so aussehen, wie die Leute Rennautos eben kennen, nämlich wie die Formel 1. Mhm. Deswegen hat man sich an diesem Konzept bedient, wie es jetzt ist, mit dem Heckspoiler hinten dran. Und ja, das sieht ja relativ ähnlich aus. Ja. Ich erkläre ja die Formel E immer noch wie Formel 1 in elektrisch, wenn das natürlich sehr banal ist, aber das Auto sieht ja schon ähnlich aus und jeder hat eine Vorstellung davon.
Ja, ja, genau.
Und dann hat man ja zur dritten Saison jetzt das erste Mal reagiert und so ein bisschen nachgerüstet mit diesen Doppeldecker-Frontflügeln. Da halt schon mal optisch sich abzuheben von der Formel 1. Übrigens auch was die Grassi immer wieder betont, dass man bloß gucken soll, sich von der Formel 1 eben zu distanzieren und was Eigenes darzustellen. Und auch diese Vorteile, die ein Elektroauto bringt, halt so wirklich umzusetzen und einfach mal das ganze Konzept neu zu denken und sich nicht an den ganzen gelernten Erkenntnissen aus den letzten 80 Jahren oder sowas da bedienen. Ja, deswegen, es ist ein Schritt des Erwachsenwerdens jetzt wieder und zeigt auch so ein bisschen eben dieses Selbstbewusstsein, was die Formel E mittlerweile durch die ganzen Hersteller und sowas hat. Was mit Sicherheit auch noch anders wird im Vergleich zum jetzigen Konzept, ist der Cockpit-Schutz. Also es gibt ja momentan ist ja dieser so eine Art Aero-Screen eben auf den Konzeptbildern zu sehen. Also eine Glaskuppel, wie bei einem Jet. Und das lieben die Leute natürlich. Ich liebe es genauso und würde das zu gerne irgendwie sehen. Also wenn eine Kuppel oder wenn irgendein Cockpitschuss, dann bitte so ein cooler Aero-Screen. Mhm. Aber wir befürchten es ja seit Monaten, weil Agag auch schon mal so in die Richtung Aussagen gemacht hat, dass die Formel E sich da an der Formel 1 orientieren wird. Das heißt, es wird ja seit, weiß nicht, gefühlt, keine Ahnung, 2 Jahren oder sowas über dieses Thema gesprochen. Und letztlich hat sich ja jetzt dieser wunderbare Halo, wie Tobi so schön gesagt hat, dieser Flipflop durchgesetzt.
Ja, das ist
wo quasi hässlich. Einfach nur dieses Dreiecksgestänge da über dem Cockpit ist. Das heißt, Fahrtwind und sowas geht genauso noch an den Fahrer ran, genauso wie lose Muttern oder so. Mhm. Also so richtig viel, weiß ich nicht, ob das so richtig viel bringt. Kann zwar kein Auto mehr jetzt direkt irgendwie dann auf den Kopf fallen oder so, aber ach, ich weiß nicht. Ich finde es einfach doof und es sieht halt so aus, als wenn diese Lösung halt dann auch in allen anderen FIA-Serien zum Einsatz kommen wird.
Mhm. Ja, die Frage ist halt, ob das eine frei entscheidbare Sache für die Formel E ist oder ob die FIA sagt, so alle offenen Rennwagen kriegen dieses Ding jetzt und Ende. Ja, wahrscheinlich ist es eben so eher so top-down bestimmt und man kann dann von der Formel E her eigentlich nicht viel daran machen, auch wenn man das nicht gut findet.
Ja, ich denke auch. Und gleichzeitig, so aus den Aussagen von Agag, das ist ungefähr ein Jahr her oder so, ging halt auch schon hervor, dass er sagt, er ist eigentlich glücklich darüber, dass die Formel E sowas nicht selbst entwickeln muss, das kostet natürlich auch immer alles, sondern dass die Formel 1 das eben für alle anderen Serien quasi mit der FIA entwickelt und man kann dann einfach das nehmen, was eben das Beste ist. Mhm. Ob er jetzt beim Flipflop immer noch so denkt, weiß ja, ich nicht.
Hat alles seine Vielleicht Grenzen.
Schon. Ja, ich glaube, das Auto wird trotzdem echt cool aussehen. Es soll ja wirklich Überraschungen geben an der Optik. Also ich bin super gespannt und wir werden es schon bald erfahren, denn im Oktober soll es schon die ersten Testfahrten geben und generell soll noch dieses Jahr eben dieses Auto offiziell präsentiert werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man die Testfahrten im Oktober, eigentlich wäre man doof, wenn man es nicht macht, medial begleitet. Mhm. Und wir dann vielleicht sogar schon vor Oktober, also in einem Monat oder so, oder ja, dann halt wirklich schon Bilder von diesem Ding sieht.
Ich find's
gut. Ich bin gespannt.
Ist ja noch eine Weile hin, dann bis Saison 5, bis das dann tatsächlich kommt, aber naja. Besser.
So lange ist das gar nicht mehr.
Nee, findest du nicht.
Guck mal, die fangen nächstes Jahr so ab Februar, März oder sowas, werden die schon mit dem Ding testen, die ganzen Teams. Also die kriegen im Frühjahr heißt es. Im Frühjahr kriegen alle Teams ihr Testauto für die nächste Saison und darin müssen sie ja dann auch ihren neuen Antriebsstrang schon testen ja, und die neue, neue McLaren-Batterie. Also das ist gar nicht mehr so weit hin.
Ja, für die Teams ist es nicht so weit hin. Ich meinte jetzt, bis wir das dann in der 5. Saison in den Rennen im Einsatz sehen. Bis dahin ist schon noch eine Ecke.
Ja, ein bisschen mehr als ein Jahr.
Ja. Aber gut, das macht ja nichts. Jetzt sind wir ja mal noch erst zwischen Saison 3 und 4. Aber man muss auch schon mal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Sonst ist man nachher noch überrascht. Wer will schon überrascht werden?
Ja. Das will keiner. Eigentlich wollen wir das.
Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich wird man schon ganz gerne überrascht. Aber es gibt ja auch böse Überraschungen. Die will man dann doch eigentlich vermeiden. Naja, böse Überraschung. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das Stichwort. Wobei es gar nicht so überraschend kam, glaube ich. Bezieht sich jetzt auf den wahrscheinlichen Ausstieg von Faraday Future aus der Formel E. Ist schon eher böse Überraschung, aber doch eher weniger Überraschung, oder? Fandst du es jetzt eine überraschende News? Ich meine, wenn man so ein bisschen verfolgt, was die außerhalb der Formel E so treiben, wie zum Beispiel, dass sie zuletzt, also die hatten ja irgendwie ein Riesengrundstück für ihre super große Autofabrik sich pachten wollen oder hatten es schon gepachtet. Und da stand dann immer nur, ich meine, quasi mitten in der Wüste vor einem Riesenraum von nichts stand halt dieses große, hier ist jetzt Faraday Future und so weiter, Schild. Und ja, das hat man dann jetzt abgenommen, weil das Grundstück jetzt dann ihnen doch nicht mehr gehört und sie da keine Fabrik bauen. Und wenn jetzt eine Firma da steht und schafft nicht mal das, was eigentlich ihr Kerngeschäft sein soll oder werden soll, irgendwie durchzuziehen, ist jetzt nicht so verwunderlich, dass sie darauf spekulieren oder wahrscheinlich irgendwie es darauf hinauslaufen wird, dass sie aus der Formel E irgendwie aussteigen müssen, einfach mangels Geld, oder?
Ja, kam eigentlich sehr erwartbar, diese ja, Entscheidung ist ja noch nicht da, aber die Gerüchte sind da und es sieht auch relativ danach aus, dass Faraday Future sich da zurückzieht. Denn du sagtest, die haben den Bau in ihrer, haben sie es auch Gigafactory genannt, auf jeden Fall in dieser großen, mitten in der Wüste gestoppt und haben jetzt mittlerweile, leasen sie, glaube ich, sich irgendwo ein, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, so am Rande. Haben also wieder Geld locker machen können, aber im Hintergrund der Hauptsponsor Leico aus China hat halt irgendwie Schwierigkeiten mit der Kohle und kommt nicht nach. Und so ein, auch wenn so ein Sponsorship in der Formel E natürlich noch relativ billig ist, Sternchen, können wir gleich zu sprechen,
ja.
sind es natürlich ein paar Millionen, die da verloren gehen. Und wenn du irgendwie um deine Existenz kämpfst, dann ist es natürlich auch verständlich, dass man da so ein Marketingprojekt, was jetzt in erster Linie mal Aufmerksamkeit schafft, aber erst im zweiten Schritt vielleicht wirklich Erkenntnisse, dass man das dann zurückzieht. Und deswegen kam für mich auch dieser Schritt nicht wirklich überraschend nach den Entwicklungen der letzten Monate. Und ich würde mich nicht wundern, wenn dann wirklich zur nächsten Saison wir wieder eine Dragon-Lackierung sehen. Mhm. Oder aber jemand anderes das Team werkseitig übernimmt.
Ja, was meinst du, wer könnte das sein?
Du, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist ja ein US-Team und Agak hat neulich mal gesagt, er wünscht sich ja, oder eines der Primärziele ist, eben noch einen japanischen und einen US-Hersteller an Bord zu holen. Ich glaube, dass die Japaner nicht unbedingt bei Dragon einsteigen, sondern dass vielleicht jetzt versucht wird, irgendwo hinter den Kulissen. Ich meine, Penske, also der Teamchef von und die ganze Familie hinter Dragon Racing, die kennen ja auch Gott und die Welt da in Amerika aus der ganzen Indycar-Szene und so weiter. Und die werden auch ihre Kontakte haben zu, sagen wir mal, Ford oder Chevy oder wem auch immer. Chevy hat doch beispielsweise mit dem Bolt auch ein heißes Eisen im Feuer.
Ja, in manchen wenigen Ländern, in denen man ihn tatsächlich kaufen kann, schon.
Ja, da bist du der Experte. Ich kenne nur das Auto an sich.
Ja, ja. Nee, also das ist durchaus ein vielversprechendes Fahrzeug. Sie haben aber ein bisschen Probleme damit, das und das Volk zu bekommen. Nicht, weil die Leute es nicht wollen, sondern weil sie irgendwie keine bauen. Und in Deutschland sollte der Chevy Bolt ja auftauchen als Ampera E und es gibt quasi gar keine. Und deswegen ist die Gemeinschaft der E-Automobilisten nicht so richtig gut zu sprechen auf Chevy bzw. Opel, beziehungsweise die gehören ja jetzt zum PSA-Konzern. Das finden die Leute, die sich gefreut haben auf einen auch fett angekündigten Opel Ampera E, finden das alle eher uncool. Ja, Chevy wurde ja lange gelobt für, sie haben diese Big Block Benzingurgel-Industrie irgendwie jetzt umgedreht und machen auf grün und so. Aber so richtig mit Herzblut scheinen sie das nicht zu betreiben, denn sonst gäbe es mehr von diesen Fahrzeugen, glaube ich.
Wie sieht's denn sonst aus mit amerikanischen Herstellern so im Elektroautomarkt? Also ich
puste
jetzt einfach nur mal so Tesla in so eine Ecke,
aber auch
bei denen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie kommen.
Genau, da gibt's eigentlich nur Tesla. Also an die habe ich auch zuerst gedacht, weil ich dachte, ja, elektrischer Rennsport und amerikanischer Hersteller, da drängt sich das quasi auf. Bei Tesla ist halt das Problem, die sind ja auch eigentlich nur aus geliehenem Geld irgendwie, mit geliehenem Geld irgendwie unterwegs. Und das macht es wahrscheinlich ähnlich schwierig wie für Faraday Future, für Dinge Kohle auszugeben, die eigentlich nicht nötig oder irgendwie gewinnbringend sind. Also ich glaube, Tesla muss sich sehr konzentrieren auf ihr tatsächliches Geschäft, um das zu stemmen, was sie sich da vorgenommen haben, was halt einfach eine Mammutaufgabe ist. Und ja, keine Ahnung, ob die jetzt einen einstelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen würden, um das Tesla-Logo auf dem Auto zu haben, das weiß ich jetzt nicht. Ich würde mich ehrlich gesagt eher wundern, keine Ahnung. Vielleicht
also ich glaube auch
eher ein Autohersteller, der nicht so ganz zurückgeblieben ist und sich denkt, ja, das ist vielleicht gut fürs Image. Aber Tesla, glaube ich, hätte es auch eigentlich gar nicht nötig. Noch mehr Werbung als Tesla kann man aktuell eigentlich gar nicht haben.
Ja, stimmt. Aber macht denn Ford irgendwas in Richtung Elektro eigentlich? Die haben ja eine sehr reichhaltige Motorsportgeschichte und sind da eigentlich immer für solche Geschichten offen. Also wenn die einen haben?
Ja, die haben eigentlich nur einen. Das ist der Ford Focus. Das ist das umgebaute Verbrennermodell mit zu kleinem Akku, zu kurzer Reichweite und langsamer Lademöglichkeit. Also
geil.
Das ist jetzt nicht gerade so das Vorzeige-E-Auto, was die im Programm haben. Ne?
Naja, ich bin mal gespannt.
Also ist auch selten und teuer. Ja, keine Ahnung.
Ich glaube,
da muss man sich echt überraschen.
Ja, ich glaube, es gibt genug Hersteller, die momentan irgendwie ein Auge auf die Formel E geworfen haben. Denken wir allein mal zum Beispiel Richtung Schweden. Volvo mit der Sport-Performance-Marke Polestar, die ja künftig komplett nur noch Elektro bauen, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe.
Wobei sie ja Elektro auch nicht nur voll elektrisch, sondern teilelektrisch, also auch Hybrid. Mhm. Mit meinen. Das darf man nicht vergessen, weil die wollen nur noch Elektro bauen, klingt halt sehr revolutionär, aber eigentlich ist es nur revolutionär formuliert gewesen. Mhm.
Also so wie Maserati. Jedes Auto irgendwie so ein bisschen elektrifizieren. Maserati vielleicht ja auch eine Option bei Dragon, weil es gibt ja nicht mehr allzu viele Plätze, wo man noch rein kann. Und wie wir wissen, ist der Konzern, der Fiat-Konzern, stark interessiert. Und ich bin mir, also dafür würde ich wirklich nicht die Hand ins Feuer legen, aber schon fast. Vielleicht einen Fuß. Dass die irgendwie
dann braucht man nicht
mit einer Marke reingehen. Ja. Und wenn die jetzt, die haben ja entschieden im Management Board, dass wirklich Maserati komplett elektrifiziert wird. Das heißt, es gäbe keine bessere Marke und keine bessere Serie. Also Win-Win für beide eigentlich. Ich bin mir sicher, dass die irgendwann kommen. Und wenn wir mal so die Teams durchgehen, was ich jetzt einfach mal hier nebenbei so ein bisschen tue, gibt es halt nicht wirklich viele Plätze. Das heißt, eigentlich wäre Dragon eine gute Möglichkeit, die sich auftäte. Möglicherweise Virgin noch, weil wir wissen, bei Virgin ist ja die Situation, dass DS aller Wahrscheinlichkeit nach Saison 4 zu Tachita wechselt und Virgin dann quasi ohne Hersteller dasteht. Und das wäre für mich auch noch eine denkbare Möglichkeit, dass Maserati da vielleicht einsteigt.
Ja, ich glaube, für Maserati wäre es gar kein schlechter Schachzug, denn Maserati ist nicht nur Sportwagen, sondern auch Motorsport. Ist ja nicht so, als würden die da nicht stattfinden. Und wenn du jetzt sagst, du willst ein Zeichen setzen Richtung Elektrifizierung der Marke und hast eine Motorsport-Vergangenheit, dann würde sich dieser Schachzug quasi aufdrängen. Ne?
Ich könnte es mir vorstellen.
Und das ist ja eine Sache, die nicht so teuer ist, wie du vorhin gesagt hast, wenn man ein Automobilhersteller ist. Ne? Wir haben ja, oder jemand hat ja irgendwie mal durchblicken lassen, was DS bezahlt für seinen Sponsorenvertrag. Für seinen Sponsorenvertrag mit Virgin. Und jetzt muss ich es nochmal kurz nachgucken, weil ich ja mit Zahlen so schlecht bin. Es sind ungefähr 5,3 Millionen Euro, um das Firmenlogo auf dem Seitenkasten, auf der Nase und so weiter irgendwie auf dem Auto zu haben.
Ja.
Das ist doch ein Preis, ich meine, oder? Kann ja e-formel.de, können wir eigentlich auch mal schreiben.
Können wir eigentlich kaufen,
oder nicht eine Saison einfach mal. Genau, das ganze, gleich das ganze Team. Aber muss sich jemand anders drum kümmern? Wir wollen das nur besitzen, ja, nichts machen.
Ich würde eigentlich nur gerne mit Richard Branson Zigarre rauchen. Genau. Ja, 5,2 Millionen ist eine stolze Summe. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so teuer ist. Weil, klar, die sind schon Titelsponsor und sehr prominent auf dem Auto, aber sie liefern ja auch noch den Antriebsstrang. Und also wenn man mal überlegt, Edams, wenn ich mich erinnere, in Saison 2, als dann die Entwicklung freigegeben wurde für Antriebsstränge, hat Edams so Berichten zufolge rund 10 Millionen investiert insgesamt. Und damit waren sie weit vor allen anderen. Und wenn man das mal so dann überschlägt jetzt hier, ein bisschen über 5 Millionen, wäre das ja die Hälfte des Gesamtbudgets schon. Also, keine Ahnung. Wir wissen halt nicht, was da alles mit reinzählt. Und wir haben auch von Seiten DS gelesen im Internet, dass es da wirklich Unmut gab, dass diese Zahlen geäußert wurden oder veröffentlicht wurden, weil sie einfach nicht wirklich das aussagen, was sie so, wie sie so erscheinen jetzt im Bericht. Aber wir kennen leider keine
Details. Ja, das ist ja häufig so. Wenn man so eine Zahl aus dem Kontext heraus nimmt, dann wirken sie oft anders. Mhm. Als sie, ne? Aber gut, 5 Millionen.
Ja, was wir daraus lernen ist, es ist lukrativ, ein Formel-E-Team zu haben. Das hat sich wahrscheinlich auch Abt jetzt gedacht bei der Übernahme durch Audi.
Ja.
Lassen wir es einfach mal so stehen, weil da begeben wir uns auf Glatteis.
Ja klar, was kann man da schon wissen? Also das Wenige, was durchsickert, kann man natürlich interpretieren und kommentieren, aber so richtig in ein Verhältnis setzen und schon gar nicht über die gesamte Serie hinweg und so weiter, das kann man einfach nicht machen.
Eine News hätte ich noch in dem Bereich.
Ja, erzähl mal.
Für unsere treuen E-Pod-Hörer eine exklusive Info, und zwar, dass ja eigentlich die Gerüchte, hole ich mal ein bisschen weiter aus. Es stand kurz vorm Berlin E-Prix im Raum, dass Renault, also das Edams-Team, durch Nissan ersetzt werden könnte, übernommen wird, weil die ja Allianzpartner sind und dass das Auto dann quasi einfach Nissan gebrandet wird. Jetzt war in der Zwischenzeit, war das so ein bisschen eingeschlafen, dieses Gerücht, und es war auch eher so das Echo in den Medien, ja, ist eigentlich vom Tisch das Thema, ist es nicht. Also diese Übernahme steht nach wie vor im Raum und hat auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder zumindest eine Chance, durchgesetzt zu werden. Es wurde aber noch keine Entscheidung getroffen. Also einfach nur für den Hinterkopf, das ist noch, es ist noch möglich, dass Nissan das Team übernimmt nächste Saison.
Bis wann muss man das, ich meine, es gibt bestimmt irgendwie eine Deadline für sowas, oder? Wissen wir das? Wissen wir nicht.
Spätestens 2. Dezember. Ich glaube, es gibt keine wirkliche Deadline. Also ich meine, okay, das ist halt ein Konzern und der Hersteller ist eingeschrieben. Der wird Renault heißen auf dem Papier. Ob der dann auf dem Auto so heißt, kann denen eigentlich wurscht sein, wie sie es dann marketingmäßig nennen, weil die Teamnamen stehen ja noch nicht wirklich fest. Also beispielsweise Abt Formel E hat sich auch unter diesem Namen als Hersteller eingetragen. Mittlerweile ist das Ding durch die Instanzen durch und ja, das wird dann ja Audi Sport Abt Schaeffler heißen, das Team. Also da gab es nochmal eine Umbenennung und das könnte ich mir bei anderen Teams auch noch vorstellen.
Naja, das ist ja nur eine Formalität. Ich glaube, da sind die Wege relativ kurz. So ein bisschen Bürokratie, aber so schlimm wird das wohl alles nicht sein. Vielleicht kassiert die Formel E dafür sogar noch ein paar Groschen, weil so für so einen bürokratischen Aufwand muss man sich natürlich auch vergolden lassen. Nach
vielleicht.
Man weiß es nicht. Na gut, einen haben wir noch. Der aufmerksame Zuhörer wird wahrscheinlich gemerkt haben, der Tobi ist irgendwie schon wieder nicht da. Ne? Aber wie wir wissen, ist der Tobi ja ein feiner Kerl und hat uns wieder, auch für diese Episode, in der er nicht tatsächlich live stattfinden kann, einen Fakt der Woche hinterlassen. Uhu. Und den hören wir uns jetzt mal an.
Der Formel E Fakt der Woche.
Vielleicht ein bisschen spät nach dem Saisonfinale, aber das kann man sich für die nächste Saison auch schon merken. Über dem Cockpit auf dem Überrollbügel gibt es immer eine Fernsehkamera, die sogenannte T-Cam. Und für diejenigen, die es interessiert, rot ist für den Fahrer 1 und gelb für den Fahrer 2 bestimmt. Das heißt, wenn ihr wisst, wer erster und zweiter Fahrer sind, könnt ihr auch die Fahrer an ihren Überrollbügelfarben auseinanderhalten.
Nee.
Guck mal an.
Da guckt mal einer an.
Aber da muss man schon auch ein bisschen Hardcore-Fan sein, ne? Wenn du jetzt wirklich von jedem Team Fahrer 1, Fahrer 2 irgendwie tatsächlich sagen kannst, wer ist der 1er, wer ist der 2er und so weiter, dann muss man sich schon ein bisschen
aufstellen. Ach, das interessiert mich jetzt aber wie ein Flitzebogen, wer jetzt in den ganzen Teams Fahrer 1 und Fahrer 2 ist. Ich glaube, da mache ich nachher ja, mal vorm Schlafen eine kleine Analyse.
Ja, einfach mal gucken. Da würde mich auch interessieren, ob die selber das auch wissen.
Ja, das ist.
Oder? Ich meine,
ich würde es denen nicht erzählen, als Teamchef.
Ja, das ist nämlich genau das Ding. Da gibt es ja im Rennsport viele Geschichten um die Nummer 1 Fahrer und deren Wasserträger, gell, Rubens, Barrichello, sag ich mal. Und die haben dann schon auch unter Umständen anstrengende Karrieren so vor sich oder manchmal auch schon hinter sich. Ja. Naja, keine Ahnung. Ja, interessant. Ansonsten kann man natürlich, wenn man nicht ganz so hardcore ist, auf die Buchstaben gucken, die an der Seite vom Auto stehen und da so ein bisschen ablesen, wer drin sitzt. Ne?
Ja, was mir da...
Oder gibt ja Freaks, die kennen auch, die erkennen ja die Fahrer am Helm auch.
Ja, oder an der Startnummer.
Ja, oder Startnummer, das ist ja fast noch einfach.
Ich weiß noch, in der ersten Saison, also bevor es losging, habe ich mir so kleine Vokabelkärtchen gemacht und habe dann die ganzen, auf der einen Seite die Nummer und auf der anderen Seite der Fahrernamen und habe die alle auswendig gelernt für die erste Saison.
Ah... Hast du auswendig gelernt.
Aber man wird
weißt du die jetzt auch noch?
Ja, ich glaube schon.
Weißt du nicht
mehr, oder? Ich krieg's, glaube ich, schon die meisten hin. Sag mal wen, dann verkacke ich es bestimmt.
Sam Bird.
Na, zwei.
Das ist einfach,
der
ist ja, ne?
Easy, der war ja von Anfang an dabei.
Ja, gut. José María López.
37.
Wahnsinn, nicht schlecht. Hast du die Website offen, oder?
Ja, ohne Nummern.
Felix Rosenquist.
21? Nein.
Ja,
19. Ja.
Und Nick? Und
Heidi hat 23.
Ja, genau.
Na gut, lassen wir dieses.
Also hast du bis auf einen alle gewusst, das ist ja schon ganz gut.
Ja.
Gar nicht so schlecht. Ja. Also ich habe es natürlich alle gewusst.
Ja, das ist... Das
sonst hätte ich dich ja nicht fragen können, ne?
Naja, was mir da noch gerade eingefallen ist, zum Fakt der Woche, wir könnten noch einen anderthalbten Fakt der Woche machen. Und zwar, dass diese Kameras obendrauf auf den Autos zur Hälfte Attrappen sind. Also die Hälfte des Feldes, so war es zumindest in Saison 2, glaube ich, wird aus Spargründen, also damit man nicht an jedes Auto so eine teure Kamera machen muss, haben die Hälfte der Autos Attrappen gehabt. Also quasi die gleiche Hülle, aber kein Innenleben und stattdessen Gewicht nur, sodass alle natürlich gleich schwer sind. Aber deswegen hat man sich immer so ein bisschen gewundert, warum manche Unfälle jetzt nicht aus der Onboard gezeigt werden konnten. Ganz einfach deswegen, weil hier gerade eine Mofa vorbeifährt. Ich hoffe, das hat man nicht gehört.
Doch, das hat man gehört, aber das macht es sehr sympathisch.
Ne? Ja, authentisch.
Das ist dann Atmosphäre quasi.
Mhm. Bisschen Atmo.
Mhm. Ja, interessant. Dann waren Ihnen die paar Kameras tatsächlich zu teuer. Würde mich mal interessieren, was für eine Kamera da drin ist.
Ey du, das weiß ich nicht. Aber da fällt mir noch wieder was zu ein.
Bestimmt rausfinden. Ja, was, da kommt er hier vom Hölzgen auf Stöcksgen. Das gefällt mir. Erzähl.
Es gibt ja Verstärkung für die ganze Übertragung. Also seit Saison 1 überträgt ja Aurora Media das Weltsignal. Mhm. Also produziert das Signal an der Strecke. Mit
das Weltsignal.
Ja. Mit den ganzen Kameras an der Strecke und auch an den Fahrzeugen und sowas. Und die kriegen ja jetzt Unterstützung und werden da von North One unterstützt. Die haben Erfahrung im Bereich Formel 1, haben da auch Weltsignal produziert, so ein bisschen mitgespielt für einen britischen Sender. Und die mischen jetzt mit ab nächster Saison. Da wird es deutlich mehr Kameras geben an der Strecke. Und in dem Atemzug werden wahrscheinlich auch die Autos mehr bestückt mit Kameras. Also die Rede ist davon, dass die Zahl der Onboard-Kameras verdoppelt wird. Nach der Theorie, die wir gerade hatten, wenn es vorher 50% wären, wäre es jetzt 100. Ob das so ist, werden wir dann sehen. Ich könnte es mir mal vorstellen. Ich meine, es waren bisher 50%.
Okay, aber sagen wir jetzt mal, in der dritten Saison wäre die Kamerabestückung bei 100% gewesen. Das würde ja heißen, man würde an einer weiteren Stelle noch Onboard-Kameras irgendwie einbauen, ne?
Das kann natürlich das auch bedeuten, ja.
Dann könnte man zum Beispiel noch eine, ja keine Ahnung, wo könnte man jetzt dann noch, hinten raus Kamera gibt es ja auch schon, ne?
Mhm, die gibt's. Es gibt die vorne, unten am Frontflügel. Was ganz cool ist, finde ich in der Formel 1 bei den Mercedes, die haben ja immer so direkt neben dem Helm eine. Die finde ich immer ziemlich cool von der Perspektive. Und sonst,
Ja, gut, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man noch zusätzliche hätte. Dann kann es wahrscheinlich nur darum gehen, dass man tatsächlich diese unbestückten Fahrzeuge dann noch bestückt.
Es gab ja immer die 360-Kamera, also die 360-Grad-Kameras auch obendrauf bei vereinzelten Rennen, aber glaube ich nur, wo man dann quasi mit dem Handy halt wirklich im virtuellen Raum so rumschwenken konnte und sich das aus allen Perspektiven angucken konnte. Sowas wird es bestimmt auch irgendwann standardmäßig geben. Aber ja, jetzt wird erstmal aufgestockt an den Autos und 50% mehr Kameras an der Strecke und Boxengasse sowie neue Bildschirmgrafiken, exklusive Einblicke und 40% mehr Personal. Also ich habe nie ein Problem gehabt mit der Berichterstattung, also mit dem Weltsignal der Formel E. Ich fand das eigentlich immer schon ganz gut. Man hat eigentlich relativ wenig verpasst, mein Empfinden. Und jetzt soll es noch besser werden. Also was will man mehr? Es sehen. Also hoffen wir mal auf die ARD und Co. und unsere Livestreaming-Dienste weltweit.
Ja, das wäre wirklich toll, wenn zur neuen Saison da ein bisschen mehr draus gemacht würde. Wer das überträgt, das ist mir ja fast schon egal. Ich fände es aber wirklich schön, wenn drumherum ein bisschen mehr wäre, wenn man auch die Qualifyings mit Sicherheit irgendwie serviert wo bekommen könnte, inklusive Kommentatoren und Kram und so weiter und so fort. Und muss man auf sich zukommen lassen. Schauen wir mal, was draus wird, ne?
Jo.
Fällt dir noch was ein?
Nope.
Na gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Sendung angelangt. Was meinst du?
Ja, ich denke auch. Also war ja nicht so viel an Themen.
Nö, aber da hast du jetzt hier irgendwie dann den Fakt der Woche noch verdreifacht quasi hinten raus. Da kann man jetzt aber nicht meckern hier. Lauter exklusiver Content in diesem E-Pod. Nummer übrigens 42, beste Zahl ever.
42? Ja. Wer hat die Zahl 42 in der Formel E?
Keine Ahnung.
Richtig. Keiner.
Na sowas. Ich habe zwar gesagt, keine Ahnung, aber da du keiner verstanden hast, habe ich quasi richtig geantwortet.
Du hattest recht.
Genau. Ja, interessant. Na gut. Das ist aber komisch. Keiner den Anhalter gelesen und möchte diesen Witz machen. Na egal. Macht ja nichts. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und hören uns nächste Woche wieder. Timo, danke fürs Mitspielen und ich hoffe, der Tobi ist auch mal wieder dabei nächste Woche und der Steffen müsste ja irgendwann auch aus deinem 23-monatigen Urlaub zurückkommen, aber ich habe schon wieder vergessen, wann er wieder da ist, aber es kommt, glaube ich, erst nächsten Monat dazu, dass er mal wieder hier dabei
ist. Ich glaube, das dauert noch, der taucht noch irgendwo in Fernost.
Ja, naja, soll er machen, ja. Solange er jung ist und noch kann, ne, muss man auch ausnutzen.
So ist es. Wir sind da längst drüber hinaus.
Ja, vor allem ich. So, Schluss jetzt Und viele Grüße, tschüss, danke, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao.